wir wollen miteinander beten. Wir danken dir, Herr, für ermutigende Zeugnisse. Wir danken dir für die Zeugnisse aus der Heiligen Schrift, die uns Mut machen zu vertrauen und auf dich zu schauen, dass wir nicht das Angesicht senken wie Kain und Böses tun, sinnen und trachten, sondern dass unser Angesicht, unser Denken und Sinnen anfängt zu spiegeln, was du hineingibst. Wir danken dir auch für ermutigende Begegnungen, Beispiele unter Menschen, die unseren Weg tangierten oder gar in eine Begegnung mit uns eingetreten sind und an deren Leben wir etwas erfahren durften, was Mut macht, dass es gut ist, dir, dem Herrn, zu vertrauen. Und das schenk in diesen Tagen. Im Wort und im Lied, und lass uns auch auf die Lehre des Liedes achten. Lehret einander mit Lobliedern, mit Gesängen des Geistes. Wir bitten dich auch jetzt für diese Stunde, segne unseren Bruder und gib ihm durch deinen Heiligen Geist Motivation und Zielsetzung und uns das rechte Hören und Antworten. Amen.
Amen. Guten Morgen zusammen. Ich freue mich, dass wir nun ganz frisch gestärkt einsteigen dürfen, medizinisch auch unterwiesen, gelehrt, in unser wichtiges Thema Gott loben mit Psalmen und geistlichen Liedern. Wir haben nun zwei Möglichkeiten. Wir können darüber nachdenken, referieren, mehr oder weniger kluge Sätze formulieren und das alles schön aufbauen. Oder das, was wir hier gehört haben, in die Tat umsetzen. Und ich glaube, hier treffen wir einen ganz empfindlichen Nerv überhaupt in der Christenheit. Wir haben sehr gute Predigten, besonders in Deutschland, hervorragende Prediger, aber weniger gute Täter. Gottes Wort aber sagt, sei Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Wir wollen natürlich hören, ganz gewiss, aber wir wollen auch tun. Und darum wollen wir den Herrn immer wieder dazwischen rein loben. Wir haben einen unergründlich großen Schatz von Lobliedern und geistlichen Liedern. Wir haben dieses grüne neue Liederbuch. Wir haben hier einen Büchertisch, wo Sie dieses Buch sich erwerben können. Sie können es draußen bezahlen an der Bücher, an der Rezeption. Es kostet 24,80 €. Wir haben auch Kassetten dort und so weiter, die uns alle erfreuen und animieren, Gott zu loben mit geistlichen Liedern. Und ich meine, wir sollten gleich nun einmal einsteigen in ein besonders feierliches Loblied. Das ist das Lied Nummer 5 in unserem Liederbuch. Wer Jesu Name Band 1 hat, dort ist eine Überstimme noch dabei, kann es dort auch finden. Großer Gott, wir loben dich. In Jesu Name Band 1 steht es unter der Nummer 2. Und ich denke, wir sollten mal nun doch versuchen, beide Instrumente zusammen einzuschalten. Wollen Sie doch noch einmal spielen? Es versuche ich, ob es nicht doch zusammengeht. Ja, also das lassen wir nicht so ohne weiteres. Es ist
anzunehmen, dass Sie das nicht in 6 Kreuz spielen.
Ja, eben deshalb. Hier haben wir jetzt also die große Chance. Ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
Oh,
Dieses Lied ist eines der ältesten Lieder in seiner Wurzel und ich darf einige Gedanken dazu sagen. Es führt zurück zum alten römischen lateinischen Lied Dich Gott loben wir. Und es führt zurück in die Zeit des großen Vaters des Kirchengesangs der abendländischen Kirche, nämlich den Bischof Ambrosius. Er war einer der Väter des Kirchengesangs und er hat Folgendes gesagt: Einen herrlicheren, mächtigeren Gesang gibt es offenbar nicht als einen solchen Kirchengesang, als ein solches Loblied. Denn was kann wohl mächtiger sein als das alltägliche, aus dem Munde des ganzen Volkes erschallende Bekenntnis der heiligen Dreieinigkeit? Sie wetteifern miteinander, ihren Glauben zu bekennen. Sie Lob singen dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist. Sie sind alle auf einmal Lehrer geworden. Sie, die bis dahin kaum Schüler gelten konnten. Der Verfasser dieses ursprünglichen Liedes, also das ist die Vorlage dieses Liedes, das wir eben gesungen haben, Dich Gott loben wir, war Niketas, ein Missionsbischof vom Balkan, gerade von der Gegend, wo jetzt diese Kriege sind. Er hatte seinen Sitz an der römischen Heeresstraße zwischen Belgrad und Konstantinopel. Und ein befreundeter Dichter hat Folgendes über diesen Mann gesagt: Dort, wo der Nordsturm der Riffäischen Küste die Ströme zu Eis erstarren lässt, hast du die eisigen Herzen der Menschen mit Himmelswärme geschmolzen. Abgelegt haben die besser ihre Wildheit und sind gleich dir sanften Schafen in die Hallen des Friedens gefolgt. Sie haben nie im Krieg ihren Nacken gebeugt, aber du konntest ihnen das Joch Christi auflegen. Wo früher wilde Bergfelder hausten, da wohnen jetzt friedliche Mönche und so weiter. Wir sehen also, welche große Bedeutung dieses Lied hat. Großer Gott, wir loben dich. Loben Sie nach oben, so haben wir gestern gehört. Und es ist ein wunderbarer Sog, den wir uns hier aussetzen, ein Aufwind. Und ich möchte dazu noch einige weitere Verse lesen aus der Heiligen Schrift, Epheser 5, Vers 18 bis 20. Sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Und nun kommt eigentlich nach dem griechischen Urtext ein etwas anderer Ausdruck als der, den wir hier bei Luther finden. Da geht es einfach weiter, ermuntert einander. Aber nach dem Urtext können wir so nun übersetzen, indem ihr euch einander ermuntert, mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, indem ihr singt und spielt dem Herrn in euren Herzen, indem ihr Gott Dank sagt, dem Vater, alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir fragen uns zunächst einmal, was ist eigentlich oben, was ist eigentlich unten? Wenn wir unseren kleinen blauen Globus, der jetzt von so vielen Kriegen erschüttert wird, betrachten, so ist es eigentlich nichts mehr als ein ganz, ganz kleines, winziges Staubkörnchen, das da irgendwo in der Sonne herumtanzt. Und es ist da schon schwer festzustellen, was ist eigentlich oben, was ist eigentlich unten, je nachdem, wie sich das Staubkörnchen dreht. Wir können also mit naturwissenschaftlichen Kategorien diese Frage nicht beantworten, was ist oben, was ist unten. Wir brauchen göttliche Perspektiven. Göttliche, biblische Dimension, um das zu verstehen. Was eigentlich gemeint ist, Gottes Wort sagt sehr viel von oben, sehr viel aber auch von unten. Oben, was ist oben? Wer kann uns einen Bibelvers nennen, in dem das klassisch ausgedrückt ist, was ist oben? Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Also nicht das, was auf Erden ist. Das, was auf Erden ist, unsere irdischen Gegebenheiten, sind nicht oben, sind woanders. Noch ein wichtiger Vers, es gibt ein paar wenige. Ja, sehr gut. Epheser 3,20. Unser Bürger, unser Heimatrecht ist Philipper 3 steht dort, wo unser Herr ist und von wo er kommen wird, wo wir Heimatrecht haben. Und schließlich noch eine ganz wichtige Stelle. Aha. Ja, bei Jakobus steht es. Alle gute Gaben, alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts. Jawohl. Sehr schön. Ja, wir sind reich. Und die andere Stelle, Kolosser 3, Vers 1. Dort steht, seid ihr nun mit Christus auferweckt, so trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Also die himmlischen Wörter, die himmlischen Wirklichkeiten, Realitäten, die sind oben. Und dahin zieht uns das Lob. Und was ist unten? Johannes 8, Vers 23 steht eine ganz tiefgründige Stelle, die uns da hilft, das recht einzuordnen. Johannes 8, Vers 23. Er sprach zu ihnen, unser Herr Jesus spricht, ihr seid von unten her, ich bin von oben her. Ganz klare Unterscheidung. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Hier wird es also klassisch klar auseinandergehalten. Jesus von oben, die Menschen, die weltlichen Gegebenheiten. Der Fürst dieser Welt, der diese Welt regiert, bestimmt von unten. Unsere Welt, der größte Teil unserer Gesellschaft wird absolut vom Zeitgeist heute beherrscht. Und dieser Zeitgeist ist eben, dürfen wir nie vergessen, von unten. Kennzeichen? Dämonie, Okkultismus. Wissen Sie, dass etwa 76% von Deutschland sich für die Abtreibung erklärt? Unfasslich. Für den Mord, das ist von unten. Von unten ist auch dieser Geist der Schamlosigkeit, der Hurerei. Von unten ist der Geist der Brutalität, des Hochmuts. Nach den Olympischen Spielen hörte ich Folgendes im Radio. Bei den nächsten Olympischen Spielen wollen wir aber den Gipfel ganz stürmen. Was für ein Gipfel. Werden wir da nicht an Jesaja 14 erinnert? Und hier sehen wir, welche Beziehungen auch bei den Olympischen Spielen vorhanden sind zu gewissen Vorstellungen, die uralt sind. In Jesaja 14, Vers 12 steht ein ganz geheimnisvolles Wort. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Und nun Vers 13. Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will in den Himmel steigen. Nachher, ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Das ist dieser Himmelstürmergeist. Der Geist des Hochmuts, der den heiligen Gott vom Thron stürzen will. Und diesen Geist haben wir überall. Ich habe hier ein erschütterndes Zeugnis, ein Büchlein, das ich Ihnen sehr empfehle. Es ist auch oben auf dem Büchertisch zu haben. Dritte Welle, gesunder Aufbruch? Fragezeichen. Und ich lese Ihnen da ein paar wenige Sätze vor. Es liegt mir sehr am Herzen, dass wir das unterscheiden können, was oben ist und unten. Denn der Teufel versucht es immer zu vermischen oder gar das, was oben ist, als etwas Schlechtes zu deklarieren und das, was unten ist, umgekehrt als das, was eigentlich oben wäre, zu bezeichnen. Also hier lesen wir Folgendes und es ist nicht irgendeiner x-beliebiger, sondern kein geringer als John Wimber, der diese Sätze formuliert hat. Im Blick auf das, was wir zu erwarten hätten. Es wird ein neues Verständnis des Übernatürlichen geben. Engelerscheinungen in Versammlungen werden zum Normalen gehören und auch der Herr selbst wird in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren erscheinen. Haben wir es gehört? so dass sogar Kinder imstande sein werden, sie regelmäßig durchzuführen. Die Heilungen. Sogar Auferstehungen von den Toten werden zum Allgemeingut werden. Allgemeingut, Auferstehung von den Toten. Ihr werdet Heilungsevangelisten erleben, die ihre Hände hochheben und Licht wird aus ihren Händen hervorgehen. Wenn dieses Licht irgendjemanden trifft, der krank ist, dann wird er sofort geheilt sein. Ihr werdet amputierte Arme und Glieder nachwachsen sehen, wenn das Licht aus der Hand des Evangelisten sie trifft. Und so weiter. Das ist also ein Ausspruch oder einige Sätze eines der führenden Männer heute, John Wimber, der die dritte Welle des Heiligen Geistes vertritt. Und ich frage hier, ist das von oben oder von unten? Sie dürfen das selber beantworten. Auch wir Gläubigen sind ständig beeinflusst von diesen Mächten, von unten. Wissen Sie, welches Wort heute ein absolutes Fremdwort ist, obwohl man es in einem Duden noch finden kann, aber es ist fast absolut ausgestorben aus unserer Gesellschaft. Das ist das Wort Untertan. Das Wort Untertan. Gibt es das heute noch? Das gibt es eigentlich nicht mehr. Kein Mensch wagt sich damit zu identifizieren, das Wort Untertan. Ist das Wort Untertan von oben oder von unten? Das ist eindeutig von oben. Das müssen wir klar sehen. Das ist von oben. Denn unser Herr Jesus war untertan. Er war dem Gesetz untertan, lesen wir. Er war seinen Eltern untertan. Er war seinem Vater untertan. Und darum gilt es hier ganz wach zu sein, damit wir, auch wenn wir durch Lobgesänge nach oben gezogen werden, nicht in eine falsche Höhe kommen, sondern wirklich zum Herrn Jesus. Es gilt zu überwinden. Es gilt zu kämpfen. Recht loben kann ja nur der, der bereit ist, zu kämpfen und zu siegen. Loben heißt, ich stelle mich in jedem Fall auf Gottes Seite. Loben heißt eigentlich, ich beuge meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesu Christi. Im Hebräischen gibt es sehr viele verschiedene Begriffe für loben und preisen. Und einer der wichtigsten Begriffe heißt Barak. Und das heißt Kniebeugen, huldigen, loben. Wir können später mal ein paar Stellen suchen. Also loben heißt, ich stelle mich auf jeden Fall auf die Seite Gottes. Auch wenn ich meine Ehre verliere, wenn ich meinen Wohlstand verliere, mein Besitz, gerade dann darf ich mich auf die Seite Gottes stellen. Und das heißt Gott zu loben, praktisch zu loben. Hier werden wir erinnert an den Sinn unseres Lebens, wenn wir Christen sind. In Epheser 1, 12 finden wir diesen Sinn, wozu wir eigentlich auf diesem Globus hier auf und ab gehen, wozu wir hier sind. Was ist denn der Sinn unseres Lebens? In Epheser 1, Vers 12, da haben wir es. Da steht, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Das ist der eigentliche Zweck, das eigentliche Ziel, der Sinn unseres Lebens. Etwas zu sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Und diese Aufforderung finden wir in der ganzen Heiligen Schrift immer wieder an vielen Stellen. Ich habe vorher diese Stelle gelesen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Das ist ein Befehl des Herrn, eine Aufforderung, den Herrn zu loben. Wo finden wir noch klare Aufforderungen, Gott zu loben, klare Befehle, ihn zu preisen, ganz besonders in den Psalmen. Ja. Das hebräische Wort, das als Überschrift für den hebräischen Teil der Bibel, die wir Psalmen nennen, geschrieben ist, heißt Hymnen. Hymnen sind eigentlich uralte Loblieder. Wir haben hier eine Sammlung von Hymnen, von Lobliedern. Und wenn wir die Psalmen genau untersuchen, haben wir etwa 63 Loblieder, reine Loblieder zu finden. Wir haben tatsächlich hier die hohe Schule des Lobens. Und wenn wir es lernen wollen, zu loben, sollten wir nicht diese modernen, oft so schnatterigen und leichten Lieder in erster Linie zur Hand nehmen, sondern wir sollen die Psalmen benutzen und mit den Psalmen Gott loben. Loben Sie nach oben. Das hat der David in den jüngsten Jahren schon erlebt. Wir kennen ja die Geschichte von Saul. Der Saul, der war schwermütig. Ein böser Geist kam in ihn. Es heißt hier in 1. Samuel 16, der Geist des Herrn aber wich von Saul und ein böser Geist ängstigte, ein böser Geist vom Herrn, ängstigte den Saul. Und nun wussten sie nicht mehr, was zu tun. Sie suchten nach Heilungsmöglichkeiten. Und da sagten die Knechte des Saul, seht euch um nach einem Mann, der des Seidenspiels kundig ist und bringt ihn. Und sie haben ihn also gebracht, das heißt Saul selber hat es gesagt, und seine Knechte haben es empfohlen. Gedacht, getan, sie haben gesucht und haben den David gefunden. Und der David musste nun schnell zu Saul gehen und kommen. Und er diente vor ihm. Nun lesen wir, so oft nun der böse Geist von Gott über Saul kam, nahm David die Harfe und spielte darauf mit seiner Hand. So wurde es Saul leichter und es ward besser mit ihm und der böse Geist wich von ihm. Ist das nicht eine ganz tolle Stelle, die uns dieses Geheimnis praktisch erläutert? Ein Schwermütiger wird geheilt durch Loben, durch das Saitenspiel eines David. Und es waren bestimmt Loblieder, etwa Psalm 23 und andere Loblieder, die der David gespielt hat. Und der böse Geist wich von ihm. Wer von uns hat das schon erlebt? Ich glaube, mancher könnte ähnliche Erfahrungen widerspiegeln. Ich habe es schon oft erlebt, wie das Loben und das Singen den Geist belebt hat und nach oben genommen hat. Kein geringer als Hudson Taylor, der Gründer der China-Inland-Mission, der ja auch oft sehr angefochten war und in großen Nöten war, hat es erfahren. Er sagt, wenn er mal ganz besonders in Not war, hat er sich in dieses alte Harmonium gesetzt, das er da hatte, irgendwo in China, und hat gespielt und gesungen. Und es wurde ihm leichter, es wurde besser. Und das empfehle ich jedem, der ab und zu mit Depressionen zu kämpfen hat. Nehmen Sie eine Schallplatte oder noch besser, singen Sie ein Lied. Und es wird besser, so wie bei Saul. Der Geist von unten muss weichen und der Geist der Freude erfüllt unser Herz. Es gibt etwa gut 60 Lobpsalmen. Und diese 60 Lobpsalmen können wir in etwa drei oder vier Gruppen einteilen. Und ich darf das Ihnen mal erklären, wie man das einteilen kann. Zunächst einmal die Psalmen, die das Lob Gottes für Gottes Güte gegenüber Israel schildern. Gott ist da voller Güte Israel gegenüber. Wir haben da zum Beispiel den 48. Psalm. Also das sind etwa 16 Psalmen, die Gottes Güte Israel gegenüber schildern. Und der 48. Psalm ist ein Beispiel dafür. 16 Psalmen singen von der Güte Gottes gegenüber Israel. So lieb hat Gott sein Volk. Ich kann nicht den ganzen Psalm jetzt vorlesen. Wer eine Bibel hat, kann sie aufschlagen. Psalm 48. Groß ist der Herr und hoch zu rühmen in der Stadt unseres Gottes. Auf seinem heiligen Berg, schön ragt empor der Berg Zion, daran sich freut die ganze Welt. Und dann heißt es, Vers 11, Gott, wie dein Name so ist auch dein Ruhm bis an der Weltenden. Deine Rechte ist voll Gerechtigkeit, dessen freue sich der Berg Zion und die Töchter Juda seien fröhlich, weil du Recht richtest. Ein Lob der Güte Gottes Israel gegenüber. Viele andere sagen das auch, wenn es ihnen recht ist, kann ich mal eine Liste hier herhängen und Sie können sich das abschreiben. Die zweite Gruppe ist das Lob Gottes über die Güte gegenüber den Gottesfürchtigen. Da haben wir über 11 Psalmen. Gott ist voller Güte den Gottesfürchtigen gegenüber. Können Sie mir da irgendein Beispiel nennen? Sie kennen ja alle die Psalmen. Ja, ja, das ist der 103. Psalm hier. Hier haben wir sehr schön die Güte Gottes, den Gottesfürchtigen gegenüber geschildert. Und ich habe Ihnen ja gestern Abend die kleine Nachtaufgabe mitgegeben. Die 4 Tätigkeiten, die dort geschildert sind, die 4 Taten des Heils. Welche Taten haben Sie alle 4 zusammengefunden? Wer kann es uns kurz sagen? Sünden vergibt. Heilet alle deine Gebrechen. Zweitens, drittens. Leben vom Verderben erlöst, die Erlösung. Und der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Hier haben wir ein wunderbares Programm. Und wenn wir mal nicht mehr wissen, wie oder für was wir loben sollen, dann können wir den 103. Psalm nehmen. Hören wir doch auf, immer wieder krampfhaft nach eigenen Worten zu suchen. Warum nehmen wir nicht auch im Gebet die Psalmen? Hat nicht auch der Herr Jesus selber mit Psalmen gebetet? Sogar noch am Kreuz? Ja, er hat die Psalmen gebraucht als Gebetsbuch. Und wir sollten uns nicht so gut fühlen, auch die Psalmen zu benutzen. Sie sind wahrscheinlich oft oder immer besser als unsere oft so armseligen Worte. Wir wollen wie den Psalmen den Herrn loben und seine Güte immer wieder neu rühmen. Dann haben wir drittens das Lob Gottes für seine Barmherzigkeit gegenüber den Einzelnen. Auch hier haben wir viele Beispiele, das sind etwa 12 Psalmen. Fällt Ihnen da irgendein Psalm auf oder ein? Ja, auch der 103. Psalm, da ist auch diese Linie drin. Nicht nur allgemein, sondern auch den Einzelnen gegenüber. Wer weiß noch einen weiteren Psalm, der die Barmherzigkeit Gottes den Einzelnen, also dir gegenüber, zum Ausdruck bringt? Ja, da hat sehr viele. 73, jawohl. Oder 23, ja. 23, ganz besonders geeigneter Psalm und viele andere Psalmen. Sie können ja sicher mal, wenn Sie Zeit haben, darüber Gedanken machen. Und Sie werden immer reicher werden. Und dann schließlich die 4. Gruppe. Das Lob Gottes für das, was er ist. Für ihn selber. Was er ist, wie er ist. Da wird der Herr selber gepriesen. Was hält uns da ein? Wo finden wir ihn, den lebendigen Gott, ganz besonders beschrieben? Schlagen wir mal den 107, bitte. In den Naturpsalmen. Ja, da haben wir gewaltige Worte und Aussagen. Aber jetzt wollen wir mal den 147. Psalm als Beispiel nehmen. Und da wollen wir uns einmal die Frage stellen, wie ist er? Was sagt uns dieser Psalm? Und ich denke, dass es mal schön wäre, wenn wir diesen Psalm gemeinsam beten würden. Und zwar immer im Rezitativ. Also halbe, halbe. Ich lese immer den ersten Teil und Sie lesen dann gemeinsam den zweiten Teil. Das ist die klassische Form, die Psalmen zu beten. Wer eben eine heilige Schrift hat. Beginnen. Halleluja, lobet den Herrn, denn unseren Gott loben, das ist ein köstlich Ding. Der Herr baut Jerusalem auf. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind. Er zählt die Sterne. Unser Herr ist groß und von großer Kraft. Der Herr richtet die Elenden auf. Singet dem Herrn ein Danklied, der den Himmel mit Wolken bedeckt und Regen gibt auf Erden, der dem Vieh sein Futter gibt, Er hat keine Freude an der Stärke des Rosses. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten. Preise Jerusalem den Herrn, denn er macht fest die Riegel deiner Tore. Er schafft deinen Grenzen Frieden. Er sendet sein Gebot auf die Erde. Er gibt Schnee wie Wolle. Er wirft seine Schlossen herab wie Brocken. Er sendet sein Wort, da schmilzt der Schnee. Er verkündigt Jakob sein Wort. So hat er an keinem Volk getan. Sein Recht kennen sie nicht. Halleluja. Das ist dann zusammen. Ja, das ist ein Beispiel. Welche Eigenschaften, welche Wesenszüge von unserem Gott werden hier uns nahegelegt in diesem Lobhymnus? Wie erkennen wir unseren Gott? Wie ist er? Wie ist unser Gott? Ja. Was ist er? Zum Beispiel Vers 3, er ist der große Arzt. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind. Vielleicht sind unter uns auch solche. Es ist ja so verbreitet, diese Not der zerbrochenen Herzen. Vielleicht ein zerbrochenes Herz über einen missratenen Sohn. Wie viele zerbrochene Herzen in den Familien? Hier steht geschrieben, er heilt die zerbrochenen Herzens. Und nun gilt es zu glauben und im Glauben die Hand drauf zu legen. Hier steht es geschrieben, auch wenn ich gar nichts fühle von deiner Macht. Es steht doch geschrieben, du hast es gesagt, er heilt die zerbrochenen Herzens sind, verbindet ihre Wunden. Das ist Glauben. Sich aneignen, was er verspricht. Was finden wir noch über das Wesen Gottes? Wie er ist. Wir haben gehört, er ist der Arzt, der große Psychotherapeut, der Seelenarzt. Ein Gedanke noch, oh, es gibt so viele Dinge, aber dieses eine, unser Herr ist groß von großer Kraft, Vers 5. So ist er. Und wenn dir die Worte fehlen, Gott zu loben, dann sprich einfach, Herr, ich bete dich an, denn du bist groß und von großer Kraft. Unbegreiflich ist, wie du regierst. Und du hast den Herrn gepriesen. Du bist emporgehoben. Ja, wir haben so viele Möglichkeiten. Wir haben einen Schatz, den wir nie, nie ausschöpfen können. Nun, ein neuer Gedanke kurz. Loben. Anbeten ist heute eine christliche Modeerscheinung. Haben Sie das auch schon gemerkt? In gewissen Kreisen werden ständig Lobpreisgottesdienste durchgeführt. Es gibt viele Kreise, wo eine halbe Stunde gesungen wird vor der Verkündigung. Viel Zeit wird verwendet, um mit viel Klatschen, sogar mit Tanzen, Gott zu loben. Anbetungsgottesdienste werden in allen möglichen Formen durchgeführt, Liederbücher. Von Anbetungsliedern werden viele neue herausgebracht. Es werden Anbetungsleiter ausgebildet. Es werden Anbetungs- und Lobseminare durchgeführt. Es werden Anbetungsschulungen durchgeführt, die zum Teil sogar sehr teuer sind. Alles Mögliche wird getan, um Gott zu loben. Wir können sagen, gut und schön. Wunderbar. Aber eine kritische Frage sei mir doch gestattet. Ist das ein Lob, das Gott immer gefällt? In Johannes 4 lesen wir mal ein sehr wichtiges Wort. In Johannes 4 steht geschrieben, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und noch zwei Stellen, die uns sagen, dass das verbale Loben, das viel Klatschen und häufiges Halleluja singen, es noch lange nicht macht. In Amos 5, Vers 25 lesen wir interessante Dinge. Da steht Folgendes, dass ich mir als Musiker sehr ins Tagebuch schreiben muss eigentlich. Amos 5 ist ein kleiner Prophet, der kommt ganz am Schluss des Alten Testaments, da kommt dann noch der Micha und dann ist er bald aus. Also Amos 5, Vers 23. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Oh, das sind harte Worte. Das Geplärr deiner Lieder, vielleicht war das der berühmteste Chor dort in Samaria, der Oratorienchor von Kirchenmusikdirektor Ben Yehudin oder irgend so ein klingender Name. Aber Gott sagt, tue weg das Geplärr deiner Lieder. Warum? Weil es nicht nur auf das äußerliche Singen ankommt, sondern auf das Herz. Es kommt auf etwas ganz anderes an. In Jesaja 5, Vers 12 haben wir auch noch solche deutlichen, warnenden Worte. Jesaja 5, Vers 12. Weh denen, die des Morgens früh auf sind, dem Saufen nachzugehen und sitzen bis in die Nacht und haben Harfen, Zittern, Pauken, Pfeifen und Wein in ihrem Wohlleben und singen und singen. Ja, man kann sehr viel singen und doch den Herrn überhaupt nicht loben. Darum die Frage, was heißt eigentlich loben? Wer darf und kann loben? Ja, die zweite Frage. Und schließlich, wie sollen wir denn recht loben, sodass es Gott gefällt? Wir wollen kurz unterbrechen und ein Loblied dazwischen singen, das Lied Nummer 12. O Gott, dir sei Ehre. Das ist von einer blinden Dichterin, Fanny Crosby. Sie hat, was meinen Sie, wie viele Lieder hat sie etwa gedichtet? Über 8000 hat sie gemacht, die Fanny Crosby. Über 8000 und viele wunderschöne Lieder sind dabei, die bis heute erhalten sind. Und diese Fanny Crosby hat irgendwann mal gesagt, sie war ja blind. Ich habe gar nie den geringsten Zweifel gehabt, dass es gut ist für mich. Oder gemurrt oder gehadert. Sie war total eingestimmt auf den Willen des Herrn. Und darum konnte sie so überzeugend loben. Loben heißt, mit Gott übereinstimmen. Mit Gott übereinstimmen. Nur wenn ich in meinem Herzen Ja sage zu Gott, dann kann ich ihn recht loben. Wir wollen jetzt dieses Lied singen.
Dass es so recht fröhlich tönt.
Ja, ganze Portion, ja. Soll ich schön holen, ja? Soll ich schön?
Gut, dann wollen wir mal inzwischen die zweite Strophe singen. Und in der Zwischenzeit. Also die zweite Strophe. Oh, große Erlösung.
An dem Psalm 150, nur dass wir wissen, wir befinden uns auf ganz biblischem Boden, da heißt es, lobet ihn mit Posaunen, steht geschrieben, ja. Lobet ihn mit Psalter und Harfen. Aber jetzt hat doch noch etwas gefehlt. Lobet ihn mit Pauken. Wo ist die Pauke? Ja, also die werden wir vielleicht auch noch irgendwann mal kriegen. Ich will Sie nicht zu lange strapazieren, es ist warm hier. Wir haben ja noch viele Tage vor uns. Aber ich darf Ihnen noch einige wenige Gedanken sagen und dann singen wir und schließen ab. Meine Themen in den nächsten Tagen über dieses große Thema sind folgende. Nachdem wir uns mit den Psalmen beschäftigt haben und weiterhin beschäftigen. Gott loben heißt seine Weisheit loben. Weiter. Gott loben heißt ihn den Retter loben. Weiter. Gott loben heißt eine heilige Gewohnheit ausüben. Wir werden erinnert an den Daniel. Das war seine Gewohnheit, Gott zu loben. Und schließlich, Gott loben heißt auch in Schwachheit Gott loben. Und da werden wir an den Paulus erinnert. Wie ich es öfter tue, so auch vor einiger Zeit, ich fuhr mit dem Fahrrad auf den Feldern und vor mir auf dem Feld war eine Lerche und wie wenn sie gewusst hätte, dass ich jetzt komme, steigt sie vor mir auf, fast senkrecht in die Höhe und trillert und überschlägt sich fast mit Trillern und Loben. Das war mir eine sehr eindrückliche Predigt. Und da habe ich kapiert, was es heißt, loben sieht nach oben. Wenn die Lerche nämlich nach unten, dann singen sie nicht. Aber wenn sie aufsteigen, dann trillern sie, dann loben sie und dann preisen sie. So ist es auch bei uns. Was ist denn das bekannteste Wort im großen Konzert der Loblieder in den Psalmen? Das wichtigste Wort des Lobes, des Preises. das eine Wort Halleluja. Es ist wohl das bekannteste Wort in allen Sprachen der Erde. Ja. Ich habe es nicht wissenschaftlich nachprüfen können, aber ich habe es gehört und ich denke, es stimmt von authentischer Seite. Wohl das bekannteste Wort in allen Sprachen der Welt, das Wort Halleluja. Und was ist denn das zweitbekannteste? Coca-Cola. Und das kriegen Sie jetzt nachher vielleicht auch. Brauchen wir auch, wenn es heiß ist. Ja. Ja. Aber wir wollen uns mit dem Bekanntesten beschäftigen. Das Wort Halleluja wird ja heute unendlich oft benutzt. Es gibt Halleluja-Hüte, es gibt Halleluja-Versammlungen und so weiter und so weiter. Aber die Bibel geht viel, viel sparsamer um mit dem Wort, ist es Ihnen schon bewusst, mit dem Wort Halleluja. Wie oft kommt es in den Psalmen, das Wort Halleluja? Wo finden wir es zum ersten Mal? Da haben wir uns gar nicht so sehr damit beschäftigt. Was denken Sie, wie oft kommt es in den Psalmen? So ganz, ganz frei ungefähr. Was? 30 Mal. Ja, oder übel. Was meinen Sie? 10 Mal. Ja, 23 Mal. Also relativ selten. Und jetzt, wie oft hat es der Herr Jesus gebraucht? Der Bergpredigt, wie oft kommt das Halleluja drin? Oder in den Abschiedsreden? Oder im hohen priesterlichen Gebet? Wie oft hat es der Apostel Paulus, der den Epheserbrief geschrieben hat, voller Herrlichkeit, wie oft hat er es gebraucht?
Gar nicht.
Merkwürdig. Wie oft hat es Petrus gebraucht? Wie oft hat es Johannes, der Lieblingsjünger, gebraucht? Viermal. Es kommt erst wieder ganz am Schluss in Offenbarung 19 vor. Und zwar dann viermal. Das große Halleluja. Ist das ein Zufall? Es gibt überhaupt keine Zufälle in der Heiligen Schrift, denn es ist vom Heiligen Geist eingegeben. Ich meine, das Wort Halleluja ist eines der großen Märtyrer der Christenheit, so wie auch das Vaterunser. Halleluja heißt so viel wie Halleluja, lobet Jahwe den Herrn. Und es ist ein Wort des Endsieges. Wir merken ja auch es bei den Psalmen. Am Anfang kommt es noch sehr spärlich und dann steigert es sich bis zu diesem wunderbaren Psalm 150. Hier wird sehr deutlich, dass Jesus doch das letzte Wort hat. Dass Jesus siegt, doch ganz gewiss ist. Und wir sollten darum es nicht so schnell und so leichtsinnig oft gebrauchen und gar nicht wissen, was wir damit sagen. Das Wort Halleluja. Das Loben ist ja an bestimmte Voraussetzungen gebunden. Damit will ich dann schließen. Ich will alle anderen jetzt weglassen. Es gibt viele Voraussetzungen. Aber eine entscheidende Voraussetzung ist die, die wir beim Herrn Jesus gefunden haben. Hat der Herr Jesus Gott den Vater geehrt und gelobt? Ganz gewiss. Keiner hat ihn so gelobt im Leben, im Tun, wie unser Herr Jesus. Und was war der tiefste Ausdruck seines Innern? Mit einem Wort können wir das ganze Leben Jesu kurz zusammenfassen. Ja, Vater. Ja. Ja, Vater. Das ist Loben. Wenn wir das mitbekommen und nie mehr vergessen, dann war diese Konferenz eine wunderbare. Gott loben heißt zu sagen, in jeder Lage, ja, Vater. Ja, Vater, denn du machst richtig. Du machst immer besser, als ich denke. Und wenn das Schwerste über dich heranbricht, dann lobe Gott und sprich, ja, Vater, Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Wir wollen noch ein Lied singen und noch beten dann. Und zwar das Lied 44 schlagen wir auf. Da können auch unsere Instrumente kräftig mitwirken. Das Lied 44. Lob meine Seele den Herrn. 44. Alles hoch.
Oder wer haben Sie Ihre Querflöte? Und auf wollen wir mal aufstehen dazu, wenn Sie die Kraft haben. Wer also gerne sitzt, der darf jetzt sitzen bleiben, aber so richtig zur Ehre Gottes können wir auch mal. So bunt und farbig, Sie dürfen vierstimmig, fünfstimmig singen dazu, so recht von Herzen.
Aber neugierigerweise doch mal fragen, hat irgendjemand das heute zum ersten Mal gesungen? So viele! Kein Wunder. Bitte? Mit der Melodie. Den gleichen Text? Das ist ein anderer Text. Das kann gar nicht sein. Ja, ja, das ist ein ganz anderer Text. Ja. Da gibt es keine. Also das ist sehr interessant. Vielen Dank. Also das ist sehr erfreulich auch wieder, denn dadurch bekommen Sie die Chance, vieles Neue mit nach Hause zu nehmen und zu lernen. Ja, wir haben herrliche Loblieder und wir wollen noch den Herrn jetzt anbeten und zu ihm reden, beten. Wir werden stille. Lob und Preis und Dank sei dir, dem ewigen Gott. Du hast uns vor Ewigkeit schon geschaut, geliebt, geschaffen und geplant. Und deine Gedanken sind Gedanken des Friedens und des Heils. Du hast einen wunderbaren Heils- und Rettungsplan für unser Leben. Dafür preisen wir dich. Wir können vieles nicht verstehen und erkennen, aber eines können wir dir völlig vertrauen. Und wir wollen immer mehr mit dir übereinstimmen und damit dich loben, indem wir Ja sagen. Ja zu jedem Weg, auch zur Demütigung, zur Erziehung, zu deiner Liebe. Denn du machst es immer viel besser, als wir es verstehen. Habe herzlichen Dank für dein Wort. Schenke doch, dass auch dieses Lob weiter in unseren Herzen singen und klingen darf. dass es nicht nur auf den Lippen ist, sondern dass unser ganzes Wesen ein einziges Lob ist. Deiner Gnade habe Dank. Amen.
Amen.